Er erzählt über seine Dissertationsarbeit über das Kloster Einsiedeln. Ende des 18. Jahrhunderts drangen aufklärerische Ideen und revolutionäres Gedankengut auch nach Einsiedeln. Wie reagierte man im dortigen Kloster darauf? Sollten, konnten und wollten sich die Mönche den neuen Zeiten anpassen, ohne ihre Identität aufzugeben? Und wie weitermachen nach Klosteraufhebung und Flucht? Das erfahren Sie in der kommenden Sendung. Ich bin in Einsiedeln bei Pater Thomas Fessler im Gespräch. Mein Name ist Andrea Marti. Und so möchte ich Sie, Pater Thomas, bei Radio Gloria ganz herzlich willkommen heißen. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, Pater Thomas. Ja, Pater Thomas, wo lag ursprünglich Ihre Motivation, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen?
Ich habe in einem Buch eines Einsiedlerhaushistorikers, also eines Mitbruders, mal gelesen, dass offenbar, so meinte er, ab 1796 die Einsiedlermönche bewusst darauf verzichtet hätten, neue Novizen aufzunehmen, weil sie meinten, die französische Revolution, die habe bald schon auch verheerende Auswirkungen auf den Einsiedlerkonvent. Und da wollten sie offenbar keine neuen Mitbrüder aufnehmen, solange die Zeiten nicht ruhiger geworden sind. Auf der anderen Seite aber meinte dieser Mitbruder vor knapp 100 Jahren, dass die Einsiedlermönche es unterlassen hätten, die Kostbarkeiten aus dem Kloster in Sicherheit zu bringen. Und das war für mich irgendwie so ein Widerspruch. Wie kann man auf der einen Seite offenbar schon wissen, was da Einschneidendes auf den Konvent zukommt, auf der anderen Seite sich aber dann doch nicht wirklich darauf vorbereiten, indem man eben Dinge, die einem wichtig sind, die dann auch für die wirtschaftliche Grundlage von Bedeutung sind, in Sicherheit zu bringen. Und diesem Widerspruch, dieser Spannung wollte ich nachgehen, das einfach so als Ausgangspunkt dieser Arbeit.
Wie sind Sie jetzt vorgegangen bei dieser Arbeit?
Ich habe einfach mal geschaut, was haben wir überhaupt für Quellen? Ich habe mir überlegt, was ist da wohl alles vorgegangen? Rein schon von der französischen Revolution her, das war etwas das Gerüst. Wie hat sich das in Einsiedeln ausgewirkt? Und so konnte ich aufgrund einer recht großen Fülle von Quellen schrittweise nachzeichnen, was hier passiert ist. Ich denke, das Grundgerüst war sicherlich, waren die Kapitelsprotokolle, das heißt Kapitel, so nennen wir heute noch auch die Zusammenkünfte der Einsiedlermönche, was sie beschließen. Und damals hat der Kapitelssekretär auch Geschehnisse, Vorkommnisse im Kloster und außerhalb der Klausurmauern aufgeschrieben. Das heißt, hier habe ich eigentlich fast schon eine Klosterchronik, die mir einfach mal die Fakten geliefert haben, was ist denn grundsätzlich passiert. Und weiteres musste ich dann von dort aus versuchen zu eruieren, anhand von anderen Quellen, die zum Teil bei uns im Klosterarchiv liegen, zum Teil aber außerhalb in anderen Archiven.
Was sind das für Quellen? Also einerseits von diesen Klosterkapiteln, wo man alles dokumentiert hat, aber Sie sprechen jetzt auch andere Quellen an.
Das ist eine recht breite Palette von Quellen. Also ich habe Tagebücher von Mitbrüdern untersucht. Der Abt selber hat bereits zwei Tagebücher geschrieben. Da haben wir dann vor allem innere Reflexionen darüber, Abschätzungen. Es sind dann einfach nicht nur die historischen Fakten, sondern diese Quellen zeigen mir, wie das wahrgenommen wurde, was jetzt in den Kapitelsprotokollen eher einfach nüchtern beschrieben wird. Dann haben wir Korrespondenz. Wir haben in unserem eigenen Archiv auch Verwaltungsakten, wenn es beispielsweise darum ging, Getreide aufzutreiben in Zeiten des Hungers und die dann verbilligt der Bevölkerung abzugeben. Ich habe Rechnungsbücher beispielsweise konsultiert, also auch das ist vorhanden. Ich habe beispielsweise auch Predigten angeschaut, Exerzitien, Bücher, also eine recht breite Palette von ganz verschiedenen Quellen.
Und zu welchem Resultat sind Sie gekommen, Pater Thomas?
Ich habe einerseits gesehen, dass das Kloster Einsiedeln mitten in der Innerschweiz gelegen, dennoch zutiefst vernetzt war mit den Geschehnissen in ganz Europa. Also dass die Umkehrung der Ordnung in Frankreich durch die Revolution schon sehr bald auch in Einsiedeln Auswirkungen mit sich brachte, indem hier Getreide und Salz als Grundnahrungsmittel knapp wurde, dass hier schon bald auch Flüchtlinge in großer Zahl aus Frankreich nach Einsiedeln strömten. Das war dann auch eine Herausforderung für die Einsiedelbevölkerung und vor allem für die Mönche, die zu ernähren, die überhaupt unterzubringen. Das heißt, man meinte anfänglich hier in Einsiedeln, das ist etwas, was im fernen Frankreich passiert, dass sie jetzt aber hunderte von Kilometern entfernt nichts anginge, dass man hier wie auf einer heilen Insel leben würde. Und man hat dann aber doch schon ziemlich bald gesehen, dass das nicht stimmt. Man war zutiefst verwoben, zu sehr vernetzt mit der Umwelt, als dass man hier jetzt eben einfach sich zurückziehen hätte können, sich ducken können, bis da der Sturm über das restliche Europa hinweggezogen ist. Das ist vielleicht etwas, das heute uns nicht so im Bewusstsein ist, dass man schon damals, wie in einer globalen Welt, eng mit der Umwelt verbunden ist, und da braucht es irgendwo einen Dominostein der Umwelt, und das merkt man dann ziemlich bald schon auch vor der eigenen Haustüre.
Pater Thomas, Sie haben anfangs des Gesprächs erwähnt, dass keine neuen Mönche aufgenommen wurden im Kloster. Ist denn das wieder aufgehoben, diese Regel nach der Französischen Revolution?
Ich muss so sagen, das hat dieser Mitbruder, Pater Rudolf Henkeler heißt er übrigens, geschrieben. Ich bin davon ausgegangen, das stimmt, musste dann aber feststellen, mit einem eigenen Blick in die Quellen, dass dem in Wahrheit nicht so ist, sondern dass man noch im Frühling 1798, also kurz bevor französische Revolutionstruppen nach Einsiedeln gekommen sind, nach dem Fall von Bern, das heißt, als diese Revolutionstruppen in die Eidgenossenschaft eingefallen sind, dass man noch im Frühling 1798 ein neues Noviziat eröffnet hat. Also da lag er falsch.
Oder vielleicht Differenzen innerhalb der Gemeinschaft?
Das könnte sein, dass er auf irgendeine Quelle rekurriert, die meinte, man solle jetzt keine Mitbrüder oder keine neuen Novizen mehr aufnehmen. Ich aber bin auf keine solche Quelle gestoßen, und ich glaube schon, dass ich eine umfassende Quellenschau gemacht habe. Wie er auf eine solche Aussage gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ihm einfach ein Fehler unterlaufen ist.
Wie ist es dann weitergegangen nach der Französischen Revolution, und wie hat die Gemeinschaft darauf reagiert?
1789 im Sommer ist diese Revolution ausgebrochen. Die Geschichtsbücher machen dies fest mit der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789. Deshalb feiert ja heute noch Frankreich den Nationalfeiertag am 14. Juli. Schon ziemlich bald im September haben wir in diesen Kapitelsprotokollen eine sehr gut informierte Zusammenfassung der Ereignisse. Das heißt, man hat bereits einen, zwei Monate später in Einsiedeln gemerkt, da ist etwas passiert, das wichtig ist. Man konnte aber überhaupt nicht abschätzen, welche Wellen und Wogen diese Ereignisse in Frankreich noch nach sich ziehen werden, vor allem für andere Länder in Europa. Man hoffte dabei vor allem auch, dass die angestammte Ordnung mit dem König an der Spitze der Gesellschaft baldigst wiederhergestellt würde. Denn man war, wie das damals durchaus üblich war, der festen Überzeugung, dass die politische Ordnung von Gott eingerichtet worden ist und Gott gewollt ist, und dass jetzt ein Versuch, diese Ordnung total umzukehren, ein frevelhafter Akt ist, dass es ein Aufstand ist gegen Gott selbst. Das heißt, man hoffte, dass diese ganze Geschichte baldigst wieder ein Ende finden würde.
Klosteraufhebung war auch immer ein Thema.
Tatsächlich, diese Revolutionäre, die zeigten schon bald eine kirchenkritische, wenn nicht kirchenfeindliche Politik. Das heißt, Klosteraufhebungen gehörten da tatsächlich dazu, wobei dies nichts Neues war. Wir haben bereits in den 1770er, 1780er Jahren beispielsweise in Österreich eine recht klosterkritische Politik. Hier kann man das Stichwort Josephinismus anfügen. Das heißt, aufgeklärte Monarchen wie beispielsweise Josef II. Versuchte hier direkt in die Belange der Kirche einzugreifen, auch in die Belange der Klöster, und er hat innerhalb von kurzer Zeit ein Drittel aller Klöster in seinem Einflussbereich aufgehoben. Das heißt, diese Klosteraufhebungen in Frankreich waren jetzt nichts ungesehen Neues, das hier jetzt in Einsiedeln für absolute Furore gesorgt hätte.
Wieso ist es dann nicht zur Aufhebung gekommen?
Es ist tatsächlich zur Aufhebung gekommen, als dann die Franzosen in die Schweiz einmarschierten, haben sie eine neue Regierung gestützt. Die Helvetische Republik entstand in dieser Zeit ab April 1798, und die haben dann unter anderem das Kloster Einsiedeln aufgehoben. Die Mönche sind bereits geflohen. Im Mai, kurz bevor die Franzosen in Einsiedeln angekommen sind, haben die Letzten das Kloster verlassen und sind dann zuerst nach St. Gerold geflohen. Das ist eine Propstei, die wir heute noch haben, im Vorarlberg, also nahe der Schweizer Grenze. Und von dort aus verteilten sich dann die Mönche auf verschiedene österreichische und süddeutsche Klöster, bevor sie dann doch nach relativ kurzer Zeit wieder zurückkehren konnten. 1801 kehrten die ersten Mönche wieder zurück, nachdem diese Helvetische Republik wieder eingegangen war.
Man erfährt wenig über diese Klosteraufhebung.
Tatsächlich, das war damals aber für die Mönche natürlich ein großer Schock. Man muss sich vorstellen, sie befürchteten immer mehr, dass tatsächlich die Revolution nicht so schnell wieder ein Ende finden würde, sondern im Gegenteil, dass diese Revolution weite Kreise ziehen könnte und dass man selbst auch direkt in dieses Geschehen involviert werden könnte. Man setzte aber die ganze Hoffnung auf den Schutz Gottes. Das heißt, wir haben hier unzählige Andachten und Messen in dieser Intention gefeiert. Und dann kommt es gegen all diese Hoffnung doch so weit, dass Einsiedeln belagert wird von den Franzosen, dass man fliehen muss. Da stellt sich natürlich auch in religiöser Hinsicht eine existenzielle Frage: Wie konnte Gott so etwas zulassen? Ist man auf seiner Gnade gefallen? Wenn ja, wieso? Was hat man falsch gemacht? Und dann natürlich die Ungewissheit: Sieht man Einsiedeln je wieder? Wie wird das Klosterleben in Zukunft möglich sein? Ich denke, das sind alles Fragen, die man im Nachhinein oft vergisst, wenn man sieht, ah ja, die konnten jetzt nach relativ kurzer Zeit wieder zurückkehren und mit ihrem Klosterleben weiterfahren. Aber die Sprengkraft, was das bedeutete, auch in emotionaler Hinsicht, das darf, glaube ich, schon nicht unterschätzt werden.
Haben sich viele Mönche während dieser Zeit entschieden, den Orden zu verlassen?
Die ersten Mönche, die kamen schon nach relativ kurzer Zeit wieder zurück, eben Ende 1801, nachdem man im Mai 1798 geflohen ist. Andere Mönche, die blieben etwas länger, die haben während dieser Zeit in diesen Klöstern, in die sie gegangen sind, eine neue Aufgabe gefunden, die sie jetzt nicht einfach so schnell wieder aufgeben konnten. Das heißt, die letzten, die kamen so 1815 wieder zurück. wenn sie nicht ganz ihre Profess auf die neue Gemeinschaft übertragen haben. Es gab nur 3 Mönche, die das Klosterleben gänzlich verlassen haben.
Von wie vielen?
Es waren 1789 knapp 100 Mönche. Also relativ wenige Mönche, gerade auch im Vergleich zu anderen Klöstern.
Der Staat hat sich immer wieder auf Gott berufen dazumal. Ist das auch gelebt worden?
Wir hatten tatsächlich eine enge Verbindung zwischen staatlicher Obrigkeit und Kirche, wobei wir hier eine wechselseitige Beziehung haben, dass der Staat für die Existenz der Kirche gesorgt hat. Das heißt, dass die Grundlagen in rechtlicher Hinsicht gegeben waren, damit die Kirche ihrer Aufgabe nachkommen konnte, während die Kirche wiederum dafür sorgte, dass die staatliche Obrigkeit auch göttlich legitimiert war, dass man beispielsweise die Bevölkerung zu Gehorsam angehalten hat. Das heißt, wir haben hier eine wechselseitige Beziehung, wobei dann der Staat auch darum bemüht war, die Leute im Glauben zu behalten, damit man eine kontrollierbare, überschaubare Kirche hat. Das heißt, dass jetzt nicht Freigeister ganz neue Ideen auch in religiöser Hinsicht leben konnten, was dann zu einer Erosion dieser Einheit der Kirche geführt hätte. Das heißt, man sah dann eigentlich auch Abweichungen im Glauben an als eine Gefahr für die Einheit in staatlicher Hinsicht. Das heißt, ketzerische Ansichten, die wurden auch vom Staat hier verfolgt. Das gab es im 18. Jahrhundert auch im Kanton Schwyz immer wieder, dass Leute, die in religiöser Hinsicht andere Ideen vertraten, nicht von der Kirche, sondern vom Staat hier einen Prozess gemacht bekommen haben. Und gerade in dieser Krisenzeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts, als die Franzosen einmarschierten in die Eidgenossenschaft, war die staatliche Obrigkeit sehr darum bemüht, dass die eigene Bevölkerung zusammenhielt, auch in kirchlicher Hinsicht, und dass man gemeinsam zu Gott betete, um ihn gnädig zu stimmen. Deshalb wurde auch von staatlicher Seite Dinge angeordnet, die wir heute als Privatsache anschauen würden. Beispielsweise wurden Kleidermandate ausgegeben. Das heißt, die Bevölkerung wurde angehalten, sich möglichst einfach zu kleiden. Das heißt, keinen Luxus auch nach außen zu zeigen, um jetzt nicht den Zorn Gottes zu reizen durch Ausschweifungen. Tanzverbote wurden erlassen und sogar obrigkeitlich wurde privates Gebet befohlen. Das heißt, man versuchte staatlicherseits wirklich die Leute zusammenzuhalten, um auch gemeinsam bei Gott um Hilfe zu bitten.
Eigentlich noch schön, dieser Ansatz.
Tatsächlich, ja. Dass hier der Staat sah, wie wichtig es ist, dass die Leute auch hier in religiöser Hinsicht sich der Schutzbedürftigkeit bewusst werden und auch wissen, wo man Hilfe herbekommen könnte.
Schön, danke vielmals für das erste Porträt über Ihre Dissertationsarbeit, Pater Thomas. Ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Thomas Fessler in Einsiedeln. Er gibt uns einen Einblick in seine Dissertationsarbeit über das Kloster Einsiedeln und ich freue mich auf die weiteren Ausführungen mit Pater Thomas. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Pater Thomas, ist es nicht noch problematisch, Sie sind ja auch Benediktiner, eine Dissertation schreiben über die eigene Gemeinschaft? Behält man da noch eine Art, in Anführungszeichen, Objektivität?
Das ist tatsächlich eine Frage bzw. ein Vorwurf, den ich mir natürlich immer vor Augen gehalten habe, als ich da recherchiert und vor allem als ich die Arbeit geschrieben habe. Und deshalb war ich wohl besonders kritisch, dass eben dieser Vorwurf keine Grundlage hat, denn auch ich, ganz klar, würde natürlich bei jemandem besonders gut auf die Finger schauen, der da über die eigene Vergangenheit quasi schreibt. Und ich glaube, mir ist es da doch gelungen, objektiv die Sache anzugehen, dass ich hier nicht wie Mitbrüder zuvor, die über die eigene Vergangenheit geschrieben haben, einen apologetischen Standpunkt eingenommen habe. Das heißt, dass man versucht hat, möglichst gut die eigene Vergangenheit darzustellen. Ich denke, ich habe ein ganz anderes Geschichtsverständnis, dass es nicht darum geht, sich in möglichst gutem Licht zu präsentieren, sondern dass es darum geht, herauszufinden, wie es denn war, beziehungsweise, um es etwas vorsichtiger zu formulieren, wie es denn wohl gewesen sein könnte. Und ich denke, dazu gehört eben auch, dass man Dinge zur Sprache bringt, wo man nicht optimal reagiert hat, wo man wohl auch im Nachhinein sagen müsste, da hätte man jetzt besser anders reagiert. Und gerade solche Dinge anzusprechen, wenn man beispielsweise auch etwas geflunkert hat, wenn man es mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat, wenn man auch Dinge versucht hat zu erreichen, die jetzt im Nachhinein etwas schal angesehen werden, dass man die eben auch zur Sprache bringt. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier ehrlich bleibt und nicht versucht, ein Bild zu vermitteln, das so gar nicht stimmt.
Können Sie vielleicht diesbezüglich ein Beispiel machen?
Als Bern anfangs März 1798 nach relativ kurzer Zeit von den Franzosen eingenommen werden konnte, bekam es der damalige Fürstabt Beat Küttel mit der Angst zu tun und meinte, ja, also wenn es sogar Bern nicht schafft, die Franzosen aufzuhalten, dann ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis diese Truppen auch vor Einsiedeln stehen. Und er ging dann auf die Suche nach jemandem, der die Möglichkeit haben könnte, militärisch Paroli zu bieten. Und er meinte, diese Figur im Kaiser in Wien zu finden und er hat dann ein schriftliches Gesuch zu ihm geschickt, mit dem er den Kaiser dazu bewegen wollte, auf Schweizer Boden eine militärische Intervention zu starten. Und er meinte dann in diesem Schreiben, dass er als Preis dafür auch bereit sei, zusammen mit der Innerschweiz unter kaiserliche Beherrschung zu treten. Das war natürlich ein starker Dubak. Also man hatte hier aus dem Mund eines Fürstabtes, eines Innerschweizers, das Angebot, Teil des Reiches zu werden, nur um nicht in französische Hände zu geraten. Dieses Schreiben wurde aber auf Zürcher Boden, bevor es den Kaiser erreichen konnte, abgefangen. Und das war natürlich damals ein großer Skandal. Man sprach auch von Landesverrat. Diese Geschichte hatte man bis anhin unter den Teppich gekehrt, weil es dann nicht zur patriotischen Gesinnung der Mönche passte, die man im 19. Jahrhundert im Aufbau dann wieder der modernen Eidgenossenschaft von sich geben wollte.
Was war das Resultat Ihrer Arbeit, Pater Thomas?
Ich denke, ich konnte in ganz vielen Bereichen neue Erkenntnisse gewinnen. Anderes wiederum konnte ich korrigieren, dass man meinte zu wissen, beispielsweise in geistesgeschichtlicher Hinsicht war man der Ansicht, dass in Einsiedeln von Anfang an die Ideen der Aufklärung verworfen wurden. Ich bin dann auch mit dieser Idee an die Quellen herangegangen und meinte, jetzt muss ich das nur etwas kontextualisieren, mit konkreten Beispielen illustrieren. Dann aber bei der Arbeit, bei der Recherche habe ich gemerkt, das kann irgendwie gar nicht stimmen, denn ich habe immer mehr Zeugnisse gefunden, dass es eine ganze Reihe von Mönchen gab, die durchaus offen waren für solche aufklärerische Ideen, dass sie diese rezipierten, umsetzten und dass sie sogar selbst aktiv in Bereichen, die typisch aufklärerisch waren, tätig wurden. Beispielsweise hinsichtlich des Anliegens, das Volksschulwesen zu verbessern. Das heißt, hier konnte ich ein Bild korrigieren, dass es eben nicht so war, dass von Anfang an Einsiedeln ein antiaufklärerisches Bollwerk war, sondern im Gegenteil.
Hat sich Ihre Einstellung in Bezug auf die Klostergemeinschaft, in Bezug auch auf Ihre Gottesbeziehung durch diese Dissertationsarbeit verändert?
Ich denke, die Beschäftigung mit der Vergangenheit zeigt immer wieder auch, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen unsere Mitbrüder früher durchmachen mussten. Wenn wir heute auf Herausforderungen stoßen, dann laufen wir häufig Gefahr, dass wir die Vergangenheit glorifizieren, dass wir das Gefühl haben, früher war immer alles besser, nur wir heute haben schwierige Zeiten, und der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es immer zu jeder Zeit Herausforderungen, Schwierigkeiten gab, die einfach anders waren vielleicht als heute. Und zu sehen, mit welchem Vertrauen, mit welchem Mut diese Mitbrüder trotz allem versuchten, ein Leben mit Gott zu führen, dass sie vertrauensvoll in die Zukunft schauten, auch unter widrigsten Bedingungen. Das ist schon etwas, das auch für uns heute Mut machen kann, wenn wir manchmal das Gefühl haben, wie geht es wohl mit unserer Gemeinschaft weiter, dass wir sagen, nein, wir dürfen denselben Mut, dieselbe Zuversicht, denselben Gott, dasselbe Gottvertrauen aufbringen und ebenfalls so mit Vertrauen in die Zukunft gehen.
Das heißt also, dass Sie mehr Vertrauen in Gott setzen. Das war ein wenig diese Erfahrung, die Sie durch diese Dissertationsarbeit gemacht haben.
Ja, ganz sicher. Und dann auch, denke ich, diese Offenheit, die Sie jetzt gerade, wie ich erwähnt habe, hinsichtlich aufklärerischen Ideen gezeigt haben, dass Sie nicht einfach neue Ideen von Anfang an grundsätzlich verworfen haben, sondern dass sie geschaut haben, woher kommt das, wofür könnte das gut sein, also im Sinne von prüfet alles und behaltet das Gute, und es dann zum Wohle der Menschen versucht haben umzusetzen. Also diese Liebe zu den Menschen, der Versuch, das Los der Menschen zu verbessern, indem man beispielsweise für die allgemeine Wohlfahrt geschaut hat. Der Abt beispielsweise war darum bemüht, für die Einsiedlerbevölkerung neue Einkommensquellen zu öffnen, indem er beispielsweise das Torfstechen eingeführt hat, mit dem dann die Einsiedlerbevölkerung neues Geld verdienen konnte, oder eben wie erwähnt, dass man darum bemüht war, die Volksschule zu verbessern, also dass es immer darum ging, den Menschen zu helfen. Das hat mich sehr beeindruckt, dass man keine Mühen und auch keine Kosten dafür gescheut hat, um im Dienste der Menschen zu stehen. Und ich glaube, das ist etwas, das uns Mönche auch heute noch charakterisieren sollte, dass wir im Dienst Gottes stehen, aber auch, und das ist nie von dem zu trennen, im Dienst der Menschen.
Das war eine umfassende Arbeit, Ihre Dissertation. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Ich habe 3 Jahre daran gearbeitet, wobei ich die ersten 1,5 Jahre auch noch die Pädagogische Hochschule in Bern besucht habe. Da während des Semesters habe ich dann weniger intensiv daran gearbeitet. Die letzten 1,5 Jahre, da konnte ich mich dann vollumfänglich dieser Arbeit widmen.
Sehr schön, danke vielmals, Pater Thomas. Vielleicht noch abschließend, wir wissen noch gar nicht, wer Pater Thomas ist. Können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, ich bin 1984 geboren. 2006 im Sommer bin ich hier ins Kloster Einsiedeln eingetreten. Ich habe vor meinem Klostereintritt Geschichte und Latein bis zum Bachelor in Freiburg in der Schweiz studiert, dann nach meinem Klostereintritt Theologie hier in Einsiedeln an unserer eigenen theologischen Schule und in St. Meinrads in den USA. Und dann, als ich zurückkam, habe ich ein Masterstudium begonnen in Bern und wurde dann während dieses Masterstudiums 2013 auch zum Priester geweiht. 2015 habe ich dann mit der pädagogischen Hochschule begonnen und parallel dazu habe ich mit der Promotion angefangen, die ich dann im Frühling 2018 abgeschlossen habe. Seit Sommer 2017 unterrichte ich nun an unserer Stiftsschule Geschichte und Latein und bin auch für die Ministranten zuständig. Eine Arbeit, die mich sehr erfüllt, beides, die Unterrichtstätigkeit und die Arbeit mit den jungen Leuten.
Herzlichen Dank, Pater Thomas. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, wer jetzt Interesse hätte, noch etwas tiefer in die Thematik einzutauchen, wer da das Gefühl hat, das könnte eine spannende Lektüre sein. Ich bekomme immer wieder sehr tolle Rückmeldungen, die meinen, das Buch liest sich ja wie ein Krimi. Ist tatsächlich so, das Leben schreibt häufig die spannendsten Geschichten. Der ist natürlich herzlich eingeladen, dieses Buch zu erwerben. Man kann es direkt über unser Kloster tun, wenn Sie eine E-Mail schreiben an kloster@kloster-einsiedeln.ch. Schreiben Sie gerne, dass Sie dieses Buch erwerben möchten. Der Titel lautet Aufbruch und Widerstand, das Kloster Einsiedeln im Spannungsfeld von Barock, Aufklärung und Revolution. Das Buch kostet 48 Franken. Und wer sich dafür entscheidet, dem wünsche ich natürlich von Herzen eine gute, bereichernde Lektüre.
Herzlichen Dank, Pater Thomas. So wünsche ich Ihnen und der ganzen Gemeinschaft einfach weiterhin reicher Gottessegen und viel Heiliger Geist und dass man einfach weiterhin offen ist für die Anliegen von der Bevölkerung, vom Staat, von verschiedenen Anspruchsgruppen. Und ich danke Ihnen für die Zeit und einfach reicher Gottessegen.
Wünsche ich Ihnen Danke und der ganzen Hörerschaft natürlich auch. Vielen Dank.
Pater Thomas, würden Sie uns abschließend noch der priesterliche Segen spenden?
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auch die Fürsprache unserer lieben Frau von Einsiedeln, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.